Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, eure News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Und mir gegenüber in unserem muckeligen Studio hier Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa,
moin moin.
Dich.
Moin. Moin moin Niklas.
Kleiner Hinweis noch in eigener Sache, falls wir so ein bisschen dumpf rüberkommen heute, liegt es nicht daran, dass ihr eine Wolldecke im Ohr habt, wie meine Oma früher immer zu sagen pflegte, sondern wir hier wegen diverser Keime und in Anbetracht des nahenden Weihnachtsfestes einmal mit Maske aufnehmen, damit wir hier gar nichts riskieren. Hoffe, ihr da draußen bleibt einigermaßen fit auch in der Zeit, nur so viel dazu. Und dann sprechen wir über Holstein und sprechen über ein in der Art und Weise irgendwie unfassbaren 1:0 Auswärtssieg bei Fortuna Düsseldorf, der einen positiv sprachlos zurücklässt, finde ich, ne?
Ja, das ist zwar wie auch maskiert, sozusagen, ja. Also um im Bild zu bleiben. Also die erste hat das 1:0-Sieg, hätte am Ende auch deutlicher ausgehen können, wenn Fiete Arp bei den Kontermöglichkeiten etwas mehr Glück oder vielleicht auch etwas mehr Können in der einen oder anderen Szene an den Tag gelegt hat, aber schwamm drüber. Wir beziehen uns mal auf die erste Halbzeit und wie Holstein da nicht nur verteidigt hat, was schon überragend genug war, sondern vor allem, wie sie im Ballbesitz den stärksten Angriff der Liga quasi, man hatte den Eindruck, entweder haben die Baldrian in der Kabine zu sich genommen im Überfluss, die Fortun. Ich vermute aber eher, dass die verzweifelt waren, weil sie nicht am Ball gekommen sind, mit welcher aufreizenden Lässigkeit teilweise schon sich die Kieler da die Kugel da hinten zugeschoben haben, um dann wenn das gerade vor Schlafenszeit bei den Düsseldorfern gewesen ist, dann einen Steckpass durchzuspielen und dort noch eine Torchance zu kreieren oder zumindest den Ansatz. Das hatte Anflug von einer italienischen Spitzenmannschaft früherer Zeit, die auch die Gegner meistens zur Verzweiflung getrieben haben mit ihrem Spiel. Also da muss ich wirklich sagen, Hut ab. Und das Ganze eben ohne die Top-Stürmer Steven Skripski angeschlagen, genauso wie Benedikt Pichler. Und dann kommt auf einmal Shuto Machino wieder aufs Feld, der in den letzten Wochen, Monate kann man sagen, mit einer leichten Formkrise oder eine Formdelle zu kämpfen hatte. Und macht seine Sache nicht nur in den Augen des Trainers, sondern insgesamt nicht nur ordentlich, sondern sogar sehr gut als Anspielstation vorne. Bälle nicht immer, aber in weiten Phasen gut behauptet. Mein Dribbling, dann sauberes Passspiel. Also das war von vorne bis hinten wirklich, ich bin da voll bei dir. Hat es einem die Sprache verschlagen teilweise.
Also es ist ja auch so, man konnte ja vielleicht auch denken zwischendurch so, auch von Düsseldorf kommt aber wirklich wenig, also auch so nach dem 0:1, relativ wenig hoch gepresst und so weiter, aber das war halt auch, ist immer so dieser Klassiker und 3 Euro ins Phrasenschwein, ne? Aber man ist halt immer nur so gut, wie der Gegner es zulässt, ne? Also
ja, genau.
Holstein hat den von Anfang an den Schneid abgekauft, indem sie halt die Kontrolle übernommen haben und wie du sagst, ja auch nicht nur einfach Kontrolle und Ballgeschiebe, sondern in den entscheidenden Situationen eben auch zugeschlagen und hat die einfach entnervt, ne? Mit der gesamten Spielweise. Und die wussten halt nicht, wie sie einen Fuß in die Tür kriegen. Und damit war das irgendwie gegessen, weil sie auch gesehen haben, okay, wenn wir jetzt zu forsch vorne anlaufen, dann laufen wir hinten ins offene Messer. Ne?
Öffnen wir das Tor und das Risiko wollten sie. Sie haben keine Balance gefunden, ne? Weil sie keine hohen Ballgewinne generiert haben und das ist natürlich ein ganz hohes Qualitätsmerkmal, das muss man wirklich sagen.
Holstein hat auf beeindruckende Weise den Nimbus der besten Auswärtsmannschaft wieder untermauert. Ne?
Wo also, man ja vorher ein bisschen Bedenken hatte, weil diese schöne Auswärtsbilanz war natürlich mit einem kleinen behaftet, weil ja die Siege, die 5 Auswärtssiege bis dahin, samt und sonders bei den 6 letzten Mannschaften der Tabelle errungen worden sind. Dazu noch ein Unentschieden in Osnabrück. konnte man natürlich theoretisch relativieren, naja, ob das jetzt vielleicht so wirklich, aber das hat sich erledigt, ne?
Ja, definitiv.
Fragezeichen ist durch Ausrufezeichen ersetzt worden, ne? Ganz eindeutig.
Ja, absolut. Und auch das Tor, also das ist ein Abstauber in letzter Konsequenz, aber von Sander hervorragend gemacht, ne? Läuft auf die Kette zu, sieht, er wird nicht angegriffen, legt ihn sich nochmal schön vor, zieht aus 18 Metern oder so ungefähr ab mit einem richtigen Strahl.
Ja.
Wo Kastenmeier, glaube ich, noch leicht dran war, sonst schlägt er vielleicht unterkante Latte sogar schon ein.
Mhm.
Und dann geht er hoch und Holtby einfach mit dem Willen, mit der Überzeugung, mit dem Selbstvertrauen, was man sich in den letzten Wochen irgendwie erarbeitet hat, einfach auch gedankenschneller als die Verteidiger und köpft ihn dann mit so einem schönen Drall irgendwie rein. Wo da auch viel gesagt wurde, oh, der Holtby hier mit seinen 1,74
als 76
und geht doch nicht. Und keine Ahnung, ich finde das übrigens eine überbordende Frechheit mit meinen 1,73, das so abzukanzeln. Aber hervorragend, ne? Schnell geschaltet, mit Konsequenz reingegangen. Und dann hat man in entscheidenden Momenten, das gehört vielleicht auch dazu, ich denke da an die Johannesson-Chance, wo er da im Konter einmal frei, sind sie durch, er hat sogar noch eine Anspielstation in der Mitte und will ihn dann so ganz komisch mit dem Außenriss irgendwie aufs Tor bringen, verzieht den kläglichst.
Also diese Szene, das zeigt ja auch erstmal Holtbys Ding, hat er hinterher auch erzählt, bin ein echter Strafraumkiller. Das ist natürlich im Flachs, aber ja. Er hat auch gesagt, das habe ich schon öfters mal so gemacht, solche Tore.
Ja.
Gutes Timing, darauf kommt es ja schließlich an und dann so ein Seitenschnitt, Kopfball, wie ein Handballdreher.
Ja.
Aber dann, es ist immer noch Luft bei euch dann oben und das ist ja fast schon, da müssen ja die anderen, die Konkurrenten sich fast schon tatsächlich fürchten. Weil genau diese Szene mit dem Konter nach einem eigenen Offensivstandard von Heuschein, der wäre den ja fast um die Ohren geflogen, weil es keine Restfeldverteidigung gab, ist wohl grundsätzlich ein bisschen risikobehaftet, solche Sachen, weil sie selten so richtig ernsthaft nach hinten absichern. Ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen, aber sagt der Trainer jedenfalls. However, das war jedenfalls nicht besonders schlau in der Szene. Da war ja weites Land für den Düsseldorfer. Und dann überlegt sich Timon Weiner, unser Torwart, also ich sag schon mal unser Torwart, ne? Rennt erst raus, überlegt sich dann in der Sekunde, das könnte aber ein bisschen eng werden, geht wieder zurück und geht auch nicht an die Strafraumgrenze, sondern bleibt so irgendwie am Fünfer stehen, um die ganze Entwicklung abzuwarten. Und ich gehe hundertprozentig davon aus, dass der Düsseldorf, wie hieß er noch,
Johannesson,
dass der nicht mehr wusste, was er machen soll. Weil es kam dann ja ein Kieler noch hinterhergelaufen und hat ihn ein bisschen bedrängt. Der wusste, der hatte kein Ziel.
Ja.
Wäre Timon Weiner rausgekommen oder hätte sich noch weiter vorne im Strafraum, dann hast du ja ein Ziel. Da muss ich vorbeischieben. Der wusste es einfach nicht mehr, ne? Und noch 5 Meter weiterlaufen hätte er auch nicht können. Da war denn der Kieler, der hätte ihn vielleicht noch abgedrängt.
Ja.
Deshalb kam diese. Das sah ja aus wie in der Kreisklasse B, der Torabschluss. Ne? Also das war letztendlich, was auch immer er geplant hat. Das war mit der Pike und stumpf geradeaus und dann mit 10 Meter am Tor aus halbrechter Position vorbei. Also das war klasse von Weiner im Nachklapp.
Mhm.
Aber auch, wie gesagt, Luft nach oben. Solche Dinger darfst du dir natürlich nicht leisten. Ne?
Ja.
Und das ist ja HSV-Style gewesen irgendwo. Ne? Also das geht natürlich nicht. Aber gut, da lernt man dann auch draus. Ist gut gegangen. Und
war so ein bisschen wie, ich erinnere mich an so eine Szene mal vor, weiß ich nicht, ist schon ein paar Jahre her, in einem Bayern-Spiel, wo auf der Werbebande an der Seitenlinie so ein Weihnachtsmann im roten Kostüm oder so lang lief und ein Bayern-Spieler, ich weiß nicht mehr, wer es war, passte den Ball so ins Seiten aus, weil das aus dem Augenwinkel so aussah, als wenn das irgendwie ein Mitspieler gewesen wäre.
Ja.
Vielleicht war da auf der Werbebande in dem Moment irgendwie das Ziel, was er in Sachen Tor nicht im Fokus hatte.
Ja, klar,
logo. Ich weiß es nicht.
Aber ich hatte wirklich den Eindruck, dass der Düsseldorfer wirklich nicht mehr wusste, was er machen soll. Warum kommt der Torwart nicht raus? Was ist denn jetzt hier los? Ich wollte den doch vorbeispielen und was macht der denn nur?
Ja.
Also das war dann auch großes Kino.
Aber auch, genau, also auch dann in dem Moment sieht das vielleicht immer ein bisschen komisch aus, wenn du erstmal zurückgehst, aber besser als wenn du rausmarschierst, lässt dich entweder Tump ausspielen oder senst den um und fliegst mit Rot vom Platz.
So sieht's aus.
Also das ist ja auch dann einfach erstmal Risikominimierung.
Ja.
So, weil Platz
war clever.
War genau.
War wirklich und, clever.
Da ja auch Platzverweis, auch nochmal ein Stichwort einfach, ja. was zum Spielfilm dazugehört, relativ früh Felix Klaus, Tom Rothe einmal umgenatzt, wurde dann zurückgenommen nach Videobeweis zu einer gelben Karte. Ist in Ordnung.
Ja, finde ich auch.
Man, nach strenger Auslegung, glaube ich, hätte man es auch stehen lassen können, ja. weil er von hinten kommt und ein bisschen Glück hat, dass Rothe ihm auf den Fuß tritt. Weil ja. wenn Rothe vor ihm das Bein platziert, dann bricht er ihm, glaube ich, das Wadenbein, wenn er so
ja, von hinten reingeht. Ja, vermutlich ist das so.
Aber ist dann in Ordnung. Ne? Mhm. Also ist es dann vertretbar und vernünftig
gelaufen. Holstein will ja auch nicht von der Gunst des Schiedsrichters leben. Also so sollen die Siege ja nun nicht eingetütet ja. werden. Ne? Das soll ja immer noch schön pari-pari sein ja. da irgendwo. Ne?
Das stimmt. Aber das auch nochmal als Aspekt, dass jetzt natürlich ein bisschen Glück wie in dieser Konterszene dazugehört, aber es ist jetzt nicht so, dass das Spielglück irgendwie komplett auf Holstein-Seite war und den ja. Ausschlag gegeben hat oder so, das auch überhaupt nicht. Ne? Und du hast auch schon gesprochen, Arp hat dann noch Chancen ja. In der zweiten Halbzeit. Sogar vor der Pause haben sie schon Chancen ja. aus 2-0. Ne? Machino macht das super, gibt den ja. rein, Arp verdaddelt das ein bisschen in der Mitte und Porat schließt dann ab und verzieht den auch irgendwie ja. komplett. Ja, aber am Ende ist es ein 1-0.
Chancenverhältnis 6-5 für Holstein und die 5 von Düsseldorf musst du schon ja. wirklich ernsthaft zusammenkratzen, dass du die überhaupt die auf diese Zahl kommst. Und das sagt schon einiges aus. Und also wirklich kann man nur den Hut ja. vorziehen vor ja. der Leistung von Holstein. Und zwar vor der kollektiven Leistung. Das ist jetzt nicht das eine alles bestimmt, sondern dieses Kollektiv, sich gegenseitig zu helfen, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das wurde in diesem Spiel noch mal ja. deutlicher.
Ja.
Wirklich bis den letzten immer noch einen Meter mehr machen, immer doppeln, wenn da Gefahr droht. Es war ja auch noch eine Schwachstelle am Anfang bei Holstein, dass nach Eckstößen von Düsseldorf keine Strafraumabsicherung ja. war. Da war ja der, also das dachte man ja auch, aber ich habe auch noch mal mit dem Verantwortlichen darüber gesprochen und die haben erzählt, sie hatten einen Mörderrespekt vor dem kopfballstarken Device, der bei dem Verteidiger von Düsseldorf, der bei Offensivstandards der eigenen Mannschaft natürlich immer nach vorne geht und vor dem haben sie Mörderrespekt und sind das Risiko bewusst eingegangen, um kompakt hinten zu stehen, um Device am Kopfball zu hindern oder sowas. Das ist ja, gut, du musst das abwägen und es genau. ist gut gegangen.
Ja,
ne?
ja.
Hätte jetzt, so wie bei St. Pauli beispielsweise, beim 1-5 da, der einzigen Auswärtsniederlage in dieser Saison, da wäre es wahrscheinlich nicht gut gegangen, da hätten sie wahrscheinlich jedes Ding unter die Latte genagelt, ja. an diesem Tag ja. zumindest.
Ja.
Aber jetzt ist es gut gegangen und ja, also alles richtig gemacht, ne?
Das ist ja immer, also auch zwei Sachen. Einmal das, was du sagst, mit den Ausfällen und so weiter, wieder eine veränderte Mannschaft, ne? Und dass ja dieses so im US-Sport immer so als Next Man Up Mentality bezeichnet wird. Also wenn einer ausfällt, dann ist halt der nächste da. Und das ist ja auch dieser Konkurrenzkampf, den du in der Mannschaft hast, was ja auch Steven Skripski uns letzte Woche erzählt hat, als er hier bei uns war, dass das halt der große Unterschied ist zur vergangenen Saison, dass da wirklich jeder will und jeder auch weiß, wenn ich mich nicht 100% anstrengt, dann scharrt da hinter mir schon jemand mit den Hufen, ne? Der, und den der Trainer auch ohne Schmerzen reinbringen kann. Hast du jetzt auch gesehen mit Machino zum Beispiel, Pichler und Skripski, die da vorne fehlten. Arp war ja auch noch fraglich vor dem Spiel, dass da diese Offensivpower dann ausfällt, war am Ende... Ja, weiß nicht, ob man es gemerkt hätte oder wie auch immer, ist auch relativ egal, aber es hat halt funktioniert, ne? Und es ist in allen Fällen ist es ja auch so wie jetzt die Überlegung, wie verteidige ich, gegen wen verteidige ich besonders? Es geht ja immer darum, die Wahrscheinlichkeit auf den Sieg zu erhöhen, Risiko abzuwägen, in gewissen Teilen ein vertretbares Risiko einzugehen, um in anderen Teilen vielleicht das Risiko so zu minimieren, dass halt nichts passiert. Und das ist, wie der Österreicher sagt, sich komplett ausgegangen.
Ja, und vor allem der alte Spruch, wenn ich hinten die Null halte, erhöht sich natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man gewinnt, immens. Das ist ausgerechnet, das ist jetzt das 5. Spiel zu Null gewesen in der Saison. Und das, wie gesagt, bei der offensiv stärksten Mannschaft, wenn man das an Treffern misst oder sowas, das ist schon ganz beachtlich irgendwo. Ja. Ne? Und was diese Mentalitätsgeschichte oder die Qualität in der Breite des Kaders, wie auch immer man das formulieren möchte, da ist der Trainerstaff der festen Überzeugung, dass das natürlich jetzt auch an einem Flow liegt, wo jeder sich einfügt oder so, aber die entscheidenden Dinge werden durch ein extrem hohes Trainingsniveau erzielt. Das Versichern haben ja alle versichert, die dafür verantwortlich sind. Und da kommt natürlich jeder Sieg, trägt dann zu noch mehr Konzentration im Training bei und so weiter und so weiter. Das verselbstständigt sich dann auch ein bisschen. Aber es ist eben auch nicht so, dass es selbstverständlich ist. Hat Capitano Philipp Sander auch in einem Spiel erzählt. Da ist jetzt keiner gekommen, der uns geküsst hat und gesagt, geht alles von alleine. Das ist immer Produkt harter Arbeit, dieser Erfolg. Und das ist die Trainingsintensität, ne? Und da wird auch immer der Finger in die Wunde gelegt. Und wenn da irgendeiner nachlässt oder eine Kleingruppe mal nicht so, dann gibt's auch Stoff da im Training. Und das zahlt sich halt aus. Ist vielleicht der entscheidende Faktor in dieser Erfolgswelle. Und der Rest ist jedes 3-Punkte-Erlebnis stärkt die Brust.
Ja.
Für Siege gibt's halt keinen Ersatz. Klingeling, 20 Euro ins Phrasenschwein.
Es hat ein paar Wochen gedauert, bis dieser Satz wieder kam.
Ich war schon ein bisschen enttäuscht. Ist einfach so, ne?
Das stimmt. Und dieser Sieg ist auch noch besonders wertvoll in Zahlen ausgedrückt, muss man auch dazu sagen. Holstein ist damit der ganz große Gewinner des Spieltages. Jetzt punktgleich mit St. Pauli, mit der deutlich schlechteren Tordifferenz, aber 4 Punkte vor dem HSV und das damit schon sicher vor dem letzten Spiel überwintern auf einem direkten Aufstiegsplatz.
Ja, es ist also wirklich unbelievable. Das bei allem Optimismus, aber damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, sagen wir mal so.
Und in der Hinrunde schon auf dem besten Weg, die 40-Punkte-Marke zu knacken.
Am Samstagabend gegen Hannover du kannst neuen Vereinsrekord aufstellen, Punkterekord nach einer Hinrunde. In den Erfolgsserien 17-18 war Holstein Wintermeister sozusagen mit 33 Zählern nach 17 Spieltagen. In der Saison 2021 hatten sie Platz 3 nach der Hinrunde mit 32 Punkten. Sollte Holstein jetzt tatsächlich auch noch am Samstagabend gegen 96 nochmal dreifach punkten, wären es 35 Zähler und damit wären sie dann top. Zugleich wäre es der 5. Sieg in Folge. Das wäre dann Einstellung des Rekordes von 2021 von der Saison. Da hatten sie zwischen 29. November und 20. Dezember auch schon mal 5 Siege am Stück. Also sind alles Statistiken, die jetzt nicht ernsthaft interessieren. Einfach eine Spielerei und vielleicht für den einen oder anderen noch das letzte Moment an Zusatzmotivation. Mhm. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine unfassbare Leistung. Und ich sage ja, der Trainer hat ja, Marcel Rapp hat ja jetzt in den vergangenen Tagen mehrfach gesagt, man wolle Fußspuren in der Liga hinterlassen. Jetzt versuchen wir mal schöne Bilder zu zeichnen. Ja. Also
Kopfkino.
Ja, 2017, 18 war es die Rockband, die mit Doppel-D, Duck Strexler und dem King dazu, Schindler, die Gegner reihenweise da abgefertigt hat, zumindest zwischenzeitlich mal. So dass es dann am Ende zum Relegation.
Mit Offensivpower aus Marshalltürmen weggefiedelt.
Genau. So, nehmen wir mal Rockband. 2021 in der Corona-Hetz-Saison hatte Fabian Reese die Kieler Boy Group ausgerufen, die von Konzert zu Konzert eilt, egal wie der körperliche Zustand ist. Nehmen wir jetzt also die Fußspuren von Marcel Rapp, dann ist Holstein jetzt Bigfoot.
Hui.
Ja, das habe ich mir so ausgedacht.
Hui. Ja. Passt ja auch dazu, dass Holstein so ein bisschen immer noch unterm Radar ist, auch auf Platz 2.
Ja. Niemand hat sie eigentlich ernsthaft gesehen.
Niemand, genau. Bigfoot. Es gibt nur verwackelte Videoaufnahmen, verschwommene Störche im Hintergrund. Flupp, zittert schon wieder das Netz, keiner weiß, wer es gewesen ist.
Genau. Ja, da passt natürlich auch dazu, dass es. Also der Kicker benotet ja alle Spieler nach jedem Spieltag und da gibt's dann überregional ist es dann halt auch ganz putzig, dass bei den Top-Feldspielern Luis Holtby die Nummer 1 ist, Steven Skripski die Nummer 3 und Benedikt Pichler die Nummer 10. Hallo, ich meine, so übel ist das nicht.
Nee.
Also bei aller Kollektivstärke gibt's dann auch noch welche, die dann, sag ich mal, in der Konstanz noch ein kleines bisschen noch herausragen oder die anderen aber auch in irgendeiner Weise deshalb irgendwie schlechter zu machen, ja, oder sowas. Das ist einfach auch so eine Randnotiz, die einfach bemerkenswert ist, ne?
Ja, auf jeden Fall, das passt. Holstein, die Legende der norddeutschen Wälder.
Muss auch nicht so behaart sein, wie die Legende Bigfoot, aber vom Bild her, Fußspuren, Bigfoot, das passt.
Und sorgt mittlerweile für ähnlich große Mythenbildung.
Genau, schon. Genau. Ja, wobei das natürlich auch, das ist ja, ich will das jetzt nicht wieder unterm Radar, das ist ja alles, ne, aber es gibt hier so eine Mischung, wenn man auf den verschiedenen Märkten, Weihnachtsmärkte, Wochenmarkt oder sonst irgendwo in irgendwelchen Diskussionszirkeln, die sich dann bilden und über Holstein sprechen, bei allen, die ich da so, was ich an Stimmungsbild mitbekommen habe, ist es so, dass sie natürlich sehr begeistert sind, sehr angetan sind, aber immer noch ein bisschen reserviert sind und jetzt keineswegs irgendwie in Euphorie ausbrechen. Also andernorts mache ich mir das gar nicht vorstellen. Überregional ja sowieso nicht so repräsentiert, das ist ja auch schön, aber selbst hier in der Region nicht so eine überbordende Euphorie. Gucken wir mal, sind gespannt, ganz toll, was sie bisher gemacht haben. Und da kommt natürlich eins dazu, was viele Menschen auch immer wieder gerne vergessen. Das ist jetzt die 7. Saison, ne? Also den 3-Jahres-Rhythmus, dass alle 3 Jahre das ganz steil nach oben geht, das haben wir ja schon gehabt oder so. Dieses Phänomen scheint sich ja tatsächlich zu bestätigen, toi, toi, toi. Aber man hat schon 2-mal in den vergangenen 6 Spielzeiten die Relegation erreicht und hätte eigentlich auch mit ein bisschen Fortune oder ein bisschen mehr Cleverness in der Endphase auch tatsächlich direkt aufsteigen können. 2-mal, da gibt's nicht so viele Mannschaften, die das vorweisen können. Der HSV, aber das ist dann vielleicht auch eine andere Kategorie, wirtschaftlich und Tradition und Stadion, alles behafteter. Aber 2-mal, dazu noch einmal 6. Platz.
Ja, das ist so ein bisschen Heidenheim, ja, auf den Spuren von Heidenheim, die es ja jetzt geschafft haben.
Genau, also, genau. Und das wird aber auch gerne übersehen, dass das jetzt ja, man könnte jetzt davon ausgehen, dass es nicht unbedingt nur ein Zufallsprodukt ist irgendwo, ne, wenn man es mal gerne so sehen möchte irgendwie. Und ich finde das schon.
Ja, wir haben ja auch in den 6 Jahren vorher bis auf eine Phase, wo es dann mal Richtung Mitte der Rückrunde so ein bisschen gen Keller ging, aber ja nie wirklich dramatisch oder gefährlich. Also du hast eigentlich sorgenfreie Zweitliga-Jahre,
ja,
aus denen du viel nach oben hin rausholen kannst, ne? Also ein solider Boden sozusagen, und dann the sky's the limit, ne? Also
ja,
alles geht, alles kann, nichts muss. Und
ja, aber diese, das gab auch in den beiden Spielzeiten, in denen Holstein dann mit Platz 3 abgeschlossen hat, gab es auch großartige Auftritte, natürlich. Und unter Ole Werner hatten sie, glaube ich, auch die beste Defensive, wenn ich mich richtig erinnere oder sowas. Aber diese Souveränität in der ersten Halbzeit in Düsseldorf, also das sowas und so pragmatisch, jetzt nicht, weil da irgendwelche Überflieger die Gegner schwindelig spielen und dann das Ding eingenetzt wird, sondern im Kollektiv, das fand ich so dermaßen beeindruckend. Also das war schon toll.
Der Lohn ist jetzt das Topspiel,
ja,
am Sonnabend 20:30, dann ja auch im Free-TV,
ja,
live gegen Hannover 96 im Holsteinstadion zum Hinrundenabschluss. Kann man sich nicht schöner malen.
Nee, kann man nicht. Also der Spielplangestalter hat sich schön ausgedacht irgendwo.
Genau, also da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf.
Ist das eigentlich das Erste?
Es ist das
in
Erste
dieser
in
Saison dieser auf Saison. Jeden
genau.
Hatten wir das sonst schon mal?
Ja, hatten wir schon mal.
Okay. Oh,
du, da erwischst du mich jetzt auf dem falschen
Fuß. Ja, ich mich auch.
Aber gab es schon. Ich kann es dir aber gerade nicht sagen. Es gibt ja auch so eine gewisse Quote, dass du das haben musst, so und so oft. Hannover, auch interessanter Gegner, vielleicht eine kleine Überleitung dazu, auch so chronologisch von den Geschehnissen seit dem Düsseldorf-Spiel. Hannover jetzt auch im Zuge dieser DFL-Entscheidung mal wieder im Fokus. Wir erinnern uns kurz, es wurde erneut abgestimmt über den Einstieg eines Investors bei der DFL. 2/3 Mehrheit ist dafür erforderlich, 24 der 36 Profi-Clubs mussten dafür stimmen, wurde erreicht mit genau 24 Stimmen. Nun kam jetzt im Nachgang heraus, beziehungsweise da gibt es mal wieder ein Zerwürfnis bei Hannover 96, die ja sowieso in Sachen Investoren und 50 plus 1 und so immer so ein öffentlichkeitswirksames Beispiel sind, um das mal so zu sagen. Der Stammverein hat nämlich Martin Kind, der da war zum Abstimmen, gewiesen, mit Nein zu stimmen. Und der Verein hat ein Weisungsrecht. Ich gucke nochmal genau, wie es jetzt offiziell heißt. Ein uneingeschränktes Weisungsrecht.
Okay.
Heißt also, Martin Kind muss im Sinne des Vereins stimmen als Vertreter. Gilt ja als Befürworter eines Investoreneinstiegs. Das liegt schon in seiner Person begründet. Und nun steht zu befürchten, dass er das nicht getan hat, sich nicht an diese Weisung gehalten hat und mit Ja gestimmt hat. Was ja dazu führt, dass dieser Deal zustande gekommen ist. Denn womöglich, man weiß nicht, wie er abgestimmt hat, weil er es nicht sagt. Er hat zwar eine Auskunftspflicht gegenüber dem Verein, aber der ist ja bisher noch nicht nachgekommen. Und es kann gut sein, dass seine Stimme die entscheidende war, um diesen Investorendeal klarzumachen. Ne? Und jetzt steht sogar im Raum, dass diese gesamte Abstimmung irgendwie auf dem Prüfstand steht. Zwar kann Hannover jetzt da nicht gegen vorgehen sozusagen, aber es könnte halt ein anderer Club diese Entscheidung offiziell anfechten. Und da geht es dann wahrscheinlich wieder eine Art Lobbyarbeit der Vereine, die sich im Vorfeld schon klar positioniert haben, dagegen stimmen zu wollen, unter anderem St. Pauli, Düsseldorf aus der zweiten Liga, die mir da jetzt gerade einfallen. Ja, also das wird eine richtig spannende Geschichte jetzt nochmal, vor allen Dingen, wenn es wirklich dann die entscheidende Stimme war. Ne?
Wie könnte man das rauskriegen? Soweit ich das weiß, war es doch eine geheime Abstimmung.
Richtig,
ne?
Genau, es geht halt nur um dieses in der 50+1 Regel bei Hannover festgesetzten Auskunftspflicht.
Nee, das schon, ja.
Also in der geregelt durch 50+1, bei Hannover ja zur Anwendung kommt. Hat Martin Kind, muss er erstens im Sinne des Vereins stimmen und hat zweitens eine Auskunftspflicht gegenüber dem Verein.
Aber er könnte ja theoretisch sagen, ich will dem nichts unterstellen, dem Herrn Kind, aber er könnte natürlich theoretisch sagen, klar habe ich im Auftrag des Vereins abgestimmt, also nachprüfen kann klar, das da eh keiner.
Nee, ne? am Ende nicht, da geht es wirklich, wie gesagt, da kann Hannover jetzt auch erstmal relativ wenig machen. Auch wenn der Vereinsvorstand Sebastian Kramer gesagt hat, dem Entschluss fehle die Legitimation, jetzt diesem DFL-Beschluss.
Ja.
Aber es hängt davon ab, glaube ich, wie die anderen Clubs jetzt damit umgehen. Und ob da jemand wirklich Einspruch einlegt, das anficht. Entschuldigung. Müssen wir mal gucken. Und dann geht es ja weiter runtergebrochen auf Hannover. Was passiert in Hannover?
Ist da
Martin Kind als Geschäftsführer jetzt noch tragbar? Ich meine, das haben wir uns in den letzten 10 Jahren, glaube ich, 8 genau. Mal die Frage gestellt. Aber
Ist Hannover ohne Martin Kind noch tragbar? Ne?
Das alles, ein Rattenschwanz. Es ist unfassbar, was da mal wieder, muss man ja wirklich sagen, was da mal wieder passiert in Sachen Hannover.
Ja, ist schon auffällig mit unabhängig von Hannover jetzt, dass gerade 24 Ja-Stimmen auf einmal da sind für diesen Antrag, ist natürlich schon irgendwie, hat ein gewisses Geschmäckle, das muss man schon klar sagen. In Kiel weiß man ja auch nicht, wie der Holstein-Vertreter abgestimmt hat. Ja, also es ist die DFL, ich bin ja ein gutgläubiger Mensch, die DFL hat ja klar gesagt, dass also rote Linien nicht überschritten werden, auch bei einem Einstieg eines Investors, und dass es da hauptsächlich um Geld geht, um die Digitalisierung voranzutreiben und die Internationalisierung, sprich also den Kapitalmarkt im Ausland, USA, Asien, im Vergleich zur internationalen Konkurrenz in England und Spanien beispielsweise, auf bessere Beine stellen zu können und zum Beispiel Übertragungspiraterie durch illegale Streamdienste zu unterbinden, deshalb auch die Digitalisierung. Das klingt ja alles nach einem vernünftigen Plan. Es bleiben natürlich immer Restzweifel, ob nicht doch durch das Hintertürchen denn da Veränderungen ein. Also ist schon spannend, aber
es ist halt noch ein Unterschied auch zu Holstein jetzt, weil also wir wissen nicht, wie Steffen Schneekloth, der als Präsident, Holstein-Präsident da war, gestimmt hat, aber selbst wenn er, ich sag's ganz explizit, falls er dafür gestimmt haben sollte, ist es zwar nicht im Sinne der neu formulierten Präambel, die auf der Mitgliederversammlung ja angenommen wurde, denn Präambeln sind ja in dem Sinne nicht rechtsverbindlich. Bei der DFL, da geht es jetzt auch darum, der Vorwurf von Hannover ist jetzt, die DFL ist untätig geblieben, sollte es so gewesen sein, dass Kind dafür gestimmt hat und gegen die Weisung des Vereins gestimmt hat, und hat damit nämlich die eigene 50+1 Regel nicht angewandt. Das ist ja dann schon wieder eine andere Geschichte, weil die ist rechtsverbindlich.
Ja, ja, stimmt.
Und da, also das ist alles noch sehr vage, weil uns da die Informationen so ein bisschen fehlen, aber es ist einfach ein Thema, was jetzt wieder hochkocht und was sich dann einmal mehr an Hannover entzündet, die ja schon Investoren geführt sind.
In ja, ja, Sinne. Faktisch. Also, faktisch ist es genau, natürlich so.
Genau. Also,
mal ja, sehen. Ja, spannend.
Mal sehen. Mal sehen, was da noch
Weihnachten wird nicht langweilig, sagen wir nee, mal
auf
so.
Auf jeden Fall. Eins können wir sagen, was kommt zur nächsten Saison, ist die Torlinientechnik ja. in der zweiten Liga. Das wurde auch beschlossen.
Ich muss mal vorstellen, 7 Kameras mehr pro Strafraum, das sind 14 Kameras mehr im Stadion. Das ist natürlich auch ein technischer Aufwand, der ist ja sensationell. Aber macht das Spiel natürlich noch fairer. Ich kann mich jetzt zwar kaum an eine Szene erinnern, wo es jetzt Zweifel gegeben hat oder so, ob der Ball die Linie überschritten haben könnte oder auch nicht. Aber hat natürlich noch den Vorteil dazu, das muss man auch ganz klar sagen, wenn man sich dann für diese technische Neuerung entscheidet, was ich eigentlich gut finde, dass man strittige Szenen, die sich dann, sagen wir mal, im 5-Meter-Raum oder auf der Torlinie abspielen, hat der Stürmer oder der Angreifer jetzt den Torwart da ein bisschen geschubst, behindert, etc. Das kann man natürlich anhand dieser Kameras jetzt auch im Kölner Keller nochmal überprüfen. Also
ja, wir hatten es bei einem Holstein-Spiel beim Tor von Timo Becker, wo es dann durch Videobeweis entschieden
ist. Ah, ja, ja, richtig,
aber
stimmt.
Wo nicht automatisch die richtig. Torlinientechnik angesprungen ist, weil es die halt nicht gibt.
Stimmt, ne? Stimmt.
Also da konnte man zum Glück sehen, durch die Kameras, die es schon gibt, war das dann eindeutig zu klären. Aber jetzt gibt es dann halt irgendwie das Signal auf die Uhr automatisch.
Gut.
Genau. Würde ich auch sagen, das ist klar, da wehrt sich auch keiner gegen. Also, außer die Organisatoren des Spieltags vielleicht, die da die Kameras dann runterbringen müssen im Holsteinstadion.
Aber den musst du eins muss ich noch sagen zum Thema Holsteinstadion, das fällt mir gerade ein. Es muss ja irgendwann, müssen ja mal Beschlüsse gefasst werden, respektive irgendwas muss ja mal auch für den normalen Menschen erkennbar sein, dass da was in Richtung Umbau geht. Oder man sagt, pass mal auf, liebe DFL, wir haben an dieser Stelle schon mal darüber gesprochen. Wir spielen zwar jetzt seit Zweitliga-Aufstieg mit einer Sondergenehmigung quasi hier in unserer Heimstätte, aber jetzt müssen wir noch mal realistisch bleiben. Ne? Wir haben Corona-Krise, wir haben Kriege, Ukraine und so weiter mit allen Konsequenzen. Niemand kann Baukosten ernsthaft vorhersagen, niemand weiß, ob überhaupt alles geliefert werden kann. Großprojekte werden in aller Regel im Moment still ruht der See, nicht nur bei Fußballstadien. Und es gibt natürlich auch finanzielle Engpässe in Kommunen, bei der Landespolitik und auch natürlich bei der Bundespolitik, wie wir ja alle wissen. Da frage ich mich ernsthaft, wenn ein Stadion muss sicher sein, also sowohl was bautechnische Dinge anbelangt, als auch sicherheitsrelevante Aspekte müssen berücksichtigt werden bei der Fantrennung und alle möglichen Geschichten. So. Es kann auch ein Fassungsvermögen festgelegt werden, was dann vielleicht wegen der Fernsehübertragung dann auch vielleicht nett ist, dass da ein paar mehr Zuschauer sind als auf der Bezirkssportanlage nebenan. Na, das ist ja alles in Ordnung. Man kann sich auch überlegen, ob Vereine, die jetzt vielleicht nicht alle Kriterien erfüllen, wie zum Beispiel Komplettüberdachung aller Ränge, was ich ja persönlich schön finde für die Zuschauer, was ich jetzt aber für die Austragung eines Spiels jetzt für nicht besonders wichtig erachte, da finde ich einen Untergrund, einen Rasen schon mal deutlich wichtiger. Und der ist ja in Kiel over the top. Jedes Jahr Erster oder Zweiter bei Pitch of the Year. Also Entschuldigung. So, da frage ich mich natürlich nochmal, was reitet die DFL in dieser Zeit, solche Vorgaben zu machen und damit immer wieder zu drohen, pass auf, wenn ihr jetzt nichts macht, ne, dann entziehen wir euch die, oder dann müsst ihr ein Ausweichstadion benennen und müsst was weiß ich wo spielen und sonst geben wir euch keine Lizenz. Also ich kann das nicht mehr verstehen. Mhm. Politiker werden genötigt quasi, weil ja die nächste Wahl wieder vor der Tür steht, irgendwelche Steuergelder da reinzublasen, hier in Kiel sonst um die 30 Millionen sein, die auch schon zugesagt worden sind. Einige sagen, ist zu wenig. Ich sag, ich weiß nicht, ob ich vielleicht so im ersten Reflex nicht denke, dass 30 Millionen woanders deutlich sinnvoller aber egal, ich bin ja nicht der Entscheider. Ich sage einfach, die DFL bringt die streitenden oder überlegenden Parteien in eine solche Zwangslage. Und da gehe ich jetzt einfach mal nach Spanien. Da gibt es einen Club FC Girona im zweiten Jahr La Liga. Wird von zwei Investorengruppen geführt, hat also offensichtlich, eine ist davon die Manchester City Group, die andere ist die Wirtschaftsgruppe, fällt mir gerade der Name nicht ein, von dem Bruder von Pep Guardiola. Die haben erstmal flott am vergangenen Spieltag 4-2 in Barcelona gewonnen und stehen an der Tabellenspitze. Weißt du, wie viele Zuschauer da in deren Stadion reingehen? 13.500. Und wenn du dir Bilder anguckst davon, ne? Dann kannst du sagen, Spanien ist immer ein bisschen wärmer und regnet nicht so oft oder sowas. Aber wenn du dir das Stadion anguckst, da ist genau eine Haupttribüne ist überdacht. Der Rest ist komplett frei. Das sieht jetzt wirklich, ich befürchte, so muss ich mal sagen, dass dann für dritte und vierte Liga ist ja nicht die DFL, sondern der DFB zuständig für die Vergabe von Lizenzen. Die würden wahrscheinlich nicht mehr für die Regionalliga in Deutschland eine Lizenz bekommen, weil da die Sicherheitsaspekte. Ja. Also ich sag mal, vielleicht müsste man sich in Deutschland auch mal, ich will jetzt kein Plädoyer für Holstein hier, der große Verfechter oder irgend sowas. Meinetwegen kann man einen Solidaritätsbeitrag abzwacken vom Fernsehgeld. Das könnte ich ja alles verstehen. Ne? Aber jetzt auf Krampf und Gedeih und Verderb in dieser aktuellen Situation sowas zu fordern, das geht nicht in meinen Kopf rein, seitens des Dachverbandes. Jetzt kannst du natürlich sagen, die spielen schon in der siebten Saison und hätten ja vorher was machen können. Ja, wann denn? Nach der zweiten Saison? Du weißt doch gar nicht, wohin die Reise führt. Guck dir Alemannia Aachen an. Es gibt ja diverse Beispiele, die aufgrund eines Stadions dann in der sportlichen Versenkung abgetaucht sind. Dass es keine Logen gibt, um das Stadion besser zu vermarkten, das ist das Problem von Holstein. Aber doch bestimmt nicht das vom Dachverband. Also ich kann das nicht mehr verstehen. Also was hier Deutschland manchmal so an Vorgaben und verpflichtenden Dingen, also ist mir manchmal ein bisschen zu hoch und das zählt dazu.
Ich habe dem wenig hinzuzufügen.
Ja, tut mir auch leid, dass ich dir zu.
Nee, alles gut. Nur eine Klugscheißer-Anmerkung für alle Spanisch-Freunde da draußen. Girona.
Ja, Girona. FC Girona.
Genau. sonst kriegen wir noch Ärger mit italienisch-freundlichen Girona. Girona, genau.
Genau.
Was soll ich dazu sagen?
Nee, kannst du nichts zu sagen.
Du hast mich unter den Tisch argumentiert.
Ja, sorry.
Ja, alles gut. Sonnabendabend im altehrwürdigen Holstein-Stadion.
Bier und Bratwurst in der Bruchbude.
So sieht's aus, wie sich das gehört.
Ja.
Wir gucken mal, hoffentlich volle Hütte zur Top-Spielzeit gegen einen Gegner, der selbst ganz gern da oben mitspielen, weiter oben mitspielen würde. Im Moment 8 Punkte Rückstand auf Holstein. Seit 4 Spielen sieglos. Also genau die konträre Lage im Moment zu Holstein. Wir haben gegen Braunschweig gewonnen und seitdem nur 3 Punkte geholt. In den letzten beiden Auswärtsspielen kein Tor geschossen, wobei da auch ein 0-0 auf St. Pauli dabei ist. Das ist auch nicht so verkehrt. Und beim 0-1 in Paderborn spielte man 70 Minuten in Unterzahl.
Top-Kader haben die, also das
genau.
Braucht man
also
sich
da
gar
darf
nichts
man
vorzumachen.
Sich nicht blenden lassen davon. Ne? Also das wird eine knackige Kiste mal wieder.
Da wird auf einmal dann natürlich auch eine Verletzung in anderen Anführungszeichen Torjäger Teuchert. 8 Buden hat er bisher gemacht. Hat natürlich auch eine große Qualität und die verletzungsbedingte Abwesenheit in den letzten Spielen wird natürlich immer schön ins Feld geführt von Hannover, dass das jetzt das entscheidende Momentum ist, dass es nicht so gut läuft. Ich bin bei solchen Sachen ja aufgrund der Kieler Einstellung zu Krankheits- und Verletzten-Ausfällen bin ich da ja etwas zwiegespalten in der Bewertung. Ne? Aber in Hannover ist es halt so. Möglicherweise kann Teuchert aber gegen Holstein wieder mitspielen.
Genau.
Haben wir also, hat die Holstein-Deckung ein Achtungszeichen mehr, auf das sie aufpassen müssen.
Also da ist reichlich Qualität
vorhanden,
ne? Auch mit viel Kieler Couleur noch weiterhin. Janik Dehm da, Phil Neumann der mit Rückenproblemen jetzt gerade nicht trainieren konnte. Muss man mal gucken, ob der Sonnabend dann fit ist.
Das wird er sich nicht nehmen lassen.
Glaube ich auch, sieht ganz gut aus. Und Max Pesuschkow zum Beispiel auch.
Ja, genau.
Der aber nur ein Spiel gemacht hat diese Saison und dem schon gesagt wurde, könne sich gerne umschauen nach einem neuen Club, hat Vertrag bis 25, soll aber vorher wechseln, aber auch Ex-Kieler, der ja auch in anderen Trikots gegen Holstein schon des Öfteren mal gut gespielt hat.
Das muss man sagen.
Also mal schauen. Aber wird höchst interessant. Wir haben schon gesagt, egal wie es ausgeht, Holstein überwintert auf dem direkten Aufstiegsplatz mit dem Sieg, geht man mit einer unfassbaren Euphorie in die Weihnachtspause. Kann sich jeder Holstein-Fan die Tabelle, wir haben es ja schon mal gemacht als KN, glaube ich, kann man nochmal als Weihnachtsbaumschmuck ausdrucken und aufhängen. Das macht Freude.
In der ersten Saison, da nach dem Aufstieg, als es dann unter Markus Anfang auch auf Platz 3 gegangen ist, haben wir mal ab einem bestimmten Punkte, ab einer bestimmten Punktezahl in der Zeitung einen Zahlenstrahl abgedruckt, den man sich ausschneiden konnte, um sich die 40-Punkte-Marke. Das lohnt sich ja jetzt gar nicht mehr.
Nee, das lohnt sich nicht. Außerdem ist das ja mit der digitalen Transformation noch ein bisschen schwierig, weil du willst ja auch nicht die ganze Zeit unten von deinem iPad abschneiden.
So.
Das ist ein bisschen doof.
Das stimmt, das ist blöd.
Das sind Sachen, die mit schwindender Printauflage weniger werden.
Genau, genau.
Dafür bieten wir euch, aber das können wir in der Zeitung nicht, online einen Live-Ticker zum Spiel. Das muss man auch sagen. Sonnabend 20:30 ist Anstoß. Wir sind natürlich schon im Vorwege dann für euch mit dabei, gucken uns das an und ihr bekommt dann auch, abends kann man schon fast nicht mehr sagen, nachts zu später Stunde dann natürlich Spielbericht, Statistik, Noten, den Nachspielzeit, Spielkommentar und am Sonntag nochmal ein ausgeruhtes Stück dazu und zur Gesamtsituation. Ja, ich habe es gesagt, man kann es sich nicht schöner malen. Ich freue mich total auf dieses Spiel zum Hinrundenausklang und dann zur Weihnachtspause mit Silvester. Gut 2 Wochen, am 2. Januar geht es dann ja schon ins Trainingslager nach Spanien, nach Oliva Nova, wo heute schon des Öfteren war. Über all das sprechen wir dann nächste Woche. Gucken uns das mal an, wie das jetzt so gelaufen ist und wo Holstein wirklich steht und bilanzieren da mal ein bisschen die Hinrunde. Aber erstmal.
Ja, mit möglicherweise prominenter Begleitung.
Wir
hoffen
das. Wir sind ja nach den Wettschulden zuletzt mit verschobener Ausstrahlung ein bisschen vorsichtig. Wir gehen das von Woche zu Woche an, wie Holstein von Spiel zu Spiel. Ne?
Genau.
Wir wollen mal gucken. Aber da, ich bin da zuversichtlich.
Ich auch.
Insofern, wir freuen uns auf Hannover.
Opa. Ja, das ist das Entscheidende. Wir freuen uns darauf. Ne?
Man freut sich wirklich.
Wenn werden sie auch mal wieder verlieren oder unentschieden spielen. Und da finde ich, ist jetzt wirklich nicht, jetzt im letzten Spiel des Jahres, wirklich nicht die Zeit dafür, in irgendeiner Form dann zu sagen, na, habe ich immer gewusst und Mist und klar, jetzt sind sie oben, jetzt schaffen sie es nicht. Also dafür ist einfach nicht der Raum und nicht der Inhalt passt dann nicht irgendwo. Also freuen darauf. Ja, mit so Spannung mal sehen, was da passiert am Sonnabend. Das müsste die Losung sein für die Fußballfans, die dann ins Holstein-Stadion gehen.
Und langweilig werden Holstein-Spiele nie.
Davon kann man ausgehen.
In der Vergangenheit gelernt.
Davon kann man ausgehen.
In diesem Sinne vielen Dank, Opa.
Sehr gerne.
Ihr da draußen, hoffentlich freut ihr euch auch auf Sonnabend. Seid gerne mit uns am Ball. Sowohl am Wochenende als auch dann nächste Woche im Podcast, im letzten Podcast vor der Weihnachtspause. Bleibt gesund und munter. Packt euch schön warm ein, wenn es Sonnabend ins Stadion geht. Das könnte ein bisschen empfindlich werden, wobei bei 15.000 wird es dann auch wieder warm im Block. Insofern viel Spaß dabei auf jeden Fall und dann bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Ciao.
Die Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.